Ja, heute geht's mal um die Ausgleichsabgabe. Wenn du Schwerbehinderte bei dir beschäftigt hast, Personen mit Einschränkungen, dann musst du weniger Ausgleichsabgabe bezahlen. Und da gibt's derzeit Veränderungen, die geplant sind. Da ich mich da nicht so ganz alleine dran traue, habe ich natürlich einen Experten mir dazu geholt, und zwar den Dr. Alexander Bissels. Ihr werdet es sicherlich schon bei YouTube gesehen haben, dass der Alex wieder dabei ist. Alex, ich freue mich, dass wir heute mal das Thema Ausgleichsabgabe uns ein bisschen näher betrachten.
Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ein wieder mal spannendes Thema, und ich freue mich, dass wir heute ein paar Gedanken dazu austauschen können.
Ja, Hintergrund ist auch ein bisschen, ich habe im Liebe Zeitarbeit Club, ihr könnt euch übrigens anmelden, unten unter dem Podcast findet ihr auch die Anmeldung zu Liebe Zeitarbeit Club. Das ist kostenlos, wir haben einen regelmäßigen Austausch, es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Und einmal im Monat gibt es auch einen Live-Call, immer der letzte Mittwoch im Monat. Und da ist auch, wenn es möglich ist, immer der Alex auch mit dabei. Also da könnt ihr zwei Fragen mitbringen und nachher wird abgestimmt, oder eine Frage mitbringen und nachher wird abgestimmt, die Antworten oder die Fragen mit den meisten Zustimmung, mit dem meisten Zuspruch werden dann von uns in dem Call beantwortet. Und aber in dem Liebe Zeitarbeit Club, jetzt in der WhatsApp-Gruppe, hat mich eine Frage erreicht, die ich einmal hier weitergeben würde. Guten Abend, es gibt eine Ausgleichsabgabe, die an das Integrationsamt gezahlt werden muss, wenn ein Unternehmen nicht eine bestimmte Anzahl von Menschen mit Behinderung beschäftigt. Ja, sehr gut formuliert. Meine Frage lautet, werden Zeitarbeitnehmer in die Berechnung unserer Beschäftigtenzahl einbezogen oder in die des Entleiers? Das war die eigentliche Frage. Und dann haben wir uns kurz geschlossen, Alex. Und dann sagtest du, oh ja, da müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen umfangreicher. Wir wollen auch nicht zu sehr, zu tief in das ganze Thema gehen. Das ist wahrscheinlich hier abendfüllend. Aber vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen, wie denn aktuell das Ganze rechtlich aussieht, was die Statuten da sagen, wie das gehandelt wird.
Kann ich natürlich gerne machen, und du hattest gerade gesagt, das ist natürlich ein sehr technisches und auch nicht ganz leicht verdauliches Thema, aber wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, bevor man jetzt die Frage beantwortet, allgemein gilt, dass man als Arbeitgeber einen gewissen Prozentsatz von schwerbehinderten Menschen beschäftigen muss oder sollte, und wenn dies nicht der Fall ist, wird man eben über eine Ausgleichszahlung, Ausgleichsabgabe zur Kasse gebeten. Das gilt zumindest für Arbeitgeber, die monatlich mindestens 20 Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt vorhalten. Ne? Da kann man, merkst du schon wieder, im Jahresdurchschnitt und so weiter, da kann man natürlich muss man mal rechnen, ne, wie das dann aussieht. Da müssen eben 5% schwerbehinderte Menschen auf diesen Arbeitsplätzen beschäftigt werden. Das ist in der Praxis wohl erreichbar, aber schafft auch nicht jeder. Und das ist jetzt kein gesetzliches Verbot, sondern wenn man das eben nicht erfüllt, wird eine sogenannte Ausgleichsabgabe fällig, die zum 01.01.2024 doch beträchtlich erhöht wurde. Wenn man also 0%, also gar keinen schwerbehinderten Menschen beschäftigt, dann macht das dann 720 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 0% für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz. Also das kann je nach Unternehmensgröße dann doch sehr teuer werden, und das schwächt sich eben ab, diese 720 Euro, je nach Erreichungsgrad, sage ich mal, der Zielgröße, kann man alles im Gesetz nachlesen, das ist da doch sehr deutlich aufgeschrieben. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich interessant, sich mit der Frage.
Ist das jetzt der neue Wert, oder sind das noch die alten?
Nee, das ist der seit dem 01.01.24 geltende Wert von 720 Euro, wenn man gar keinen schwerbehinderten jahresdurchschnittlich auf keinem Pflichtarbeitsplatz beschäftigt. Ne? Und danach geht das eben gestaffelt nach unten, je nachdem, wie viel Unterschreitung du von der Pflichtquote von den 5% hast. Ne? Das ist dann so der maximale.
Im Nachgang bezahlt oder im Vorfeld? Ist das ähnlich wie bei VBG oder?
Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auswendig sagen, ne? Aber das würde mich wundern, wenn das dann sozusagen vorgreiflich zu zahlen ist, denn man muss es ja irgendwo berechnen können, und wenn man da eine gewisse Schwankung drin hat, kann das natürlich erst im Nachgang bezahlt wird. Aber da bin ich mir jetzt, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, gar nicht so sicher.
Na gut, aber macht natürlich wahrscheinlich auch eher Sinn, wenn man dann im Nachgang dann natürlich guckt. Irgendwie gibt's ja wahrscheinlich einen Stichtag und es muss ja wahrscheinlich auch gemeldet werden, wird wahrscheinlich irgendwie über die Systemeintragungen dann passieren, ne, die dann auch ähnlich wie wo Fachkräfte, Helferquote etc. wird wahrscheinlich auch Schwerbehinderung.
Ich habe es gefunden, also bis zum 31.3. des Folgejahres, also dann für das Vorjahr. Muss also nachträglich geleistet werden. Ne? Also
ein dickes Gesetz. Alles vorbereitet, hervorragend. Einmal mit Profis arbeiten, sehr, sehr schön. Dafür liebe ich die Podcasts mit dir. Also es ist wirklich immer sehr, sehr gut, dass du da schnell auch das findest, weil das muss man ja auch. Ne? Alles kann man ja auch nicht wissen, aber man muss wissen, wie man schnell an die Informationen kommt. Okay. Am 1. Oktober startet unsere neue KI-Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Dazu kurz mal mein, ich habe mein Eindruck oder mein Kommentar dazu. Ich habe bei vielen gehört, ich betreue ja viele Kunden und gerade auch auf dem GVP habe ich mich jemandem unterhalten, der von Start NRW ist, ehemaliger Geschäftsführer. Und der Unternehmen unterstützt gerade bei dieser Ausgleichsabgabe, wie man die auch senken kann, was man da für Möglichkeiten hat. Aber eher die Idee ist ja, mehr Mitarbeiter mit einer Behinderung einzustellen, mit Einschränkungen. Nicht nur um diese Ausgleichsabgabe nicht zu zahlen, sondern wir haben generell einen Fachkräftemangel. Und natürlich gibt es da sehr interessante Kandidaten auch, die einen Job suchen. Und da ist eher zu merken in den Gesprächen, weil nachher kamen noch zwei, drei mit an den Tisch. Ich habe mich auch noch mit Tim Eifler da unterhalten, auch Grüße gehen raus, Tim. Und er sagte auch, es ist eher schwierig, die Leute überhaupt zu finden, dass wir die Kandidaten überhaupt bekommen, dass sich Menschen mit einem Grad der Behinderung überhaupt bewerben, um diese Quote auch zu erfüllen. Also die Bereitschaft ist da, man möchte das gerne, nicht nur, weil es halt Geld kostet, sondern weil man generell Personal braucht. Aber es ist halt teilweise schwierig, überhaupt Bewerbungen zu bekommen. Und ich hatte ja letztens auch bei der InnoLab, war ich ja auch in einem Workshop, wo es darum ging, und dass man ja nicht nur davon ausgehen muss, dass es so krasse Behinderungen sind, sondern dass man da einfach auch, ja, vielleicht ist eine Gehbehinderung und trotzdem kann jemand sehr gut am PC arbeiten als Beispiel, jetzt nur mal laienhaft formuliert. Also es ist nicht immer so, dass wir wirklich von extremen Einschränkungen sprechen, sondern man muss halt gucken, wo man diese Personen am besten auch einsetzen kann. Da sind tolle Mitarbeiter, die man da gewinnen kann für sein Unternehmen. Aber wie findet man die? Wie spricht man die auch an? Und wie formuliert man das vielleicht auch in den Stellenanzeigen, dass überhaupt auch Menschen mit Behinderungen auch den Weg zu einem ins Unternehmen finden, dass wir mit Werbung reinkommen? Das ist, glaube ich, so der größere Part dabei, dass man sich ganzheitlich anders aufstellen muss, um da auch ja mehr Erfolg zu haben und auch gucken muss, wen spreche ich an, wen habe ich da als Unterstützung. Und da war der Kollege, der ehemals bei Start NRW gearbeitet hat, sehr, sehr gut informiert und hat ein sehr gutes Netzwerk gehabt. Vielleicht kriegst du auch hin, den mal einen Podcast einzuladen. Wenn ihr da Lust habt, meldet euch gerne drauf. Das kriege ich sicherlich hin. Dann recherchiere ich auch nochmal den Vor- und Nachnamen, dann kann ich euch den auch präsentieren und freue mich dann, wenn ihr da Interesse dran habt. Ja, aber deshalb, das ist
ja also aber du hast ja recht, Daniel, ne? Die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen ist eingedenk der Tatsache, dass wir jetzt ja zusehends weiter in ein Fachkräftethema reinkommen. Sicherlich ein Reservoir, wo es sich durchaus lohnt, auch offensiv nachzuschöpfen, um dann eben auch entsprechend gut qualifizierte oder auch, ja, also bestenfalls gut qualifizierte Personen, ja, aus diesem sicherlich gut bestückten Teich noch rauszufischen. Aber du hast recht, oftmals ist es ja sicherlich schwieriger, diese Leute auch zu identifizieren und dann noch zu bekommen, anzusprechen. Ne? Also das mag dann durchaus auch mit einer offensiveren Strategie verbunden sein, dass man möglicherweise auch ausdrücklich darauf hinweist, dass man schwerbehinderte Menschen einstellen möchte und das vielleicht auch bevorzugt machen würde.
Ja, wie man vielleicht mal merkt, also bei der Kommunikation darüber, ich find's immer ein bisschen sperrig. Man hat immer Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Man möchte niemanden auf den Schlips treten oder sich irgendwie dort falsch äußern. Obwohl ich ja schon zwei Podcasts auch zu Inklusion gemacht habe und dabei auch rauskam, Wir sollen ganz normal darüber sprechen. Das ist kein Stigmata. Das wünschen sich die Beteiligten da auch, dass sie ganz normal angesprochen werden. Und man darf auch schwerbehindert sagen, das ist ist nichts Böses, sondern das ist nun mal auch die Tatsache dann bei vielen. Und ja, trotzdem versucht man immer irgendwie sehr vorsichtig zu formulieren, weil man halt auch sich nicht so gut damit auskennt. Und wenn man sich nicht gut damit auskennt, dann will man halt keine Falschaussagen dann treffen. Ne? Deshalb sage ich meist immer Personen mit Einschränkungen. Wir haben das natürlich häufig auch in der Pflege gehabt, dass dann auch der in Behinderteneinrichtungen zum Beispiel dann auch Personal gebraucht wurde. Wie können wir denn, Alex, die Frage jetzt beantworten? Wird das angerechnet? Wird das nicht angerechnet bei Entleihbetrieben?
Genau, also jetzt zurück zur Ausgangsfrage, die uns jetzt ja zu diesem Thema gebracht hat. Und die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Die schwerbehinderten Menschen zählen dann als Arbeitsplatz bei dem Zeitarbeitsunternehmen mit. Also da ist dann maßgeblich, ob da schwerbehinderte Menschen als Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden. Das zählt eben dann für die Quote, für die Statistik des Personaldienstleisters. Aber sowohl die herrschende Meinung nicht gleichzeitig auch im Kundenbetrieb oder beim Kundenunternehmen. Heißt also, auch wenn dort mittel- und langfristig schwerbehinderte Menschen hinten überlassen werden von dem Personaldienstleister, zählen diese dort nicht für die Erfüllung der Quote und demgemäß auch dann zur Bestimmung der Ausgleichsabgabe, sondern es ist dann eine rein arbeitgeberbezogene Betrachtung vorzunehmen. Und Arbeitgeber im vertragsrechtlichen Sinne ist und bleibt das Zeitarbeitsunternehmen, selbst wenn der Kunde natürlich dann auch gewisse arbeitgeberseitige Weisungsrechte wahrnimmt, indem er ihm den Zeitarbeitnehmer ja beispielsweise sagen kann, was er konkret zu tun hat oder wann er die Arbeit zu beginnen hat. Aber das führt nicht dazu, dass es auch dann im Sinne des SGB 9, das ist also der Sitz der Materie sozusagen, dass das als Arbeitsplatz zählt, den dann das Kundenunternehmen für sich dann in Anspruch nehmen kann, um dann eine Ausgleichsabgabe zu reduzieren oder dann dasjenige anzuführen, um zu sagen, ich befülle meine Pflichtarbeitsplätze auch mit schwerbehinderten Mitarbeitern.
Die Frage ist ja auch gar nicht so unberechtigt, weil zum Beispiel bei Ersthelfern kann der Kunde ja zum Beispiel, wenn wir Ersthelfer haben, auch seine Quote, die er erfüllen muss, damit auch abdecken, beziehungsweise sogar verpflichtet dazu, dass wenn er, haben wir mal so das Beispiel, wir haben damals mit Amazon zusammengearbeitet, die hatten dann nachher, wenn die so richtig Saison hatten zum Weihnachtsgeschäft, waren dann irgendwie 10% nur noch Stammkräfte da und der Rest waren Mitarbeiter über einen Dienstleister dort beschäftigt, über die Arbeitnehmerbelastung. Und dann mussten natürlich auch wir die Ersthelferquote dann erfüllen und haben dann auch Mitarbeiter ausgebildet, befähigt, dass sie Ersthelfer sind. Und da hätte man dann sagen können, okay, aber es ist halt auch, läuft auch nicht doppelt, das war auch die Frage, genau. War schon im Workshop auch die Frage, ob man das dann doppelt anrechnen kann. Wahrscheinlich will man das dann ja auch nicht.
Aber ja, das ist natürlich nicht so außergewöhnlich, dass es doppelt läuft. Also wenn man das jetzt mal mit anderen gesetzlichen Bestimmungen abgleicht, mit einer Ersthelfergeschichte, die du gerade genannt hast, gibt es ja durchaus auch andere Schwellen und Grenzwerte, die eine gewisse Maßgeblichkeit in arbeitsrechtlichen Belangen haben. Beispielsweise, wie berechnet man Schwellen in der Betriebsverfassung? Wie groß ist ein Betriebsrat? Und da zählen dann eben unter gewissen Voraussetzungen auch dann im Kundenbetrieb beschäftigte Zeitarbeiter mit, also zugunsten des Entleihers beziehungsweise zugunsten dann der Belegschaft, sodass es jetzt gar nicht von der Hand zu weisen gewesen wäre oder jetzt auch nicht als atypisch zu bezeichnen ist, dass dann auch in dem Rahmen eine Art Doppelzählung stattfindet, sowohl beim Dienstleister als auch beim Entleiher. Aber die herrschende Meinung sagt eben, da bleibt es eben bei einer streng arbeitgeberbezogenen Betrachtung, sodass diese Mitarbeiter nur bei dem Vertragsarbeitgeber, sprich dem Zeitarbeitsunternehmen, mitzählen und dann nicht doppelt gezählt wird.
Und wir haben ja auch das Thema so ein bisschen, wenn man sich diesem Thema Ausgleichsabgabe auch nähert, ist es ja nicht nur im externen Bereich kannst du diese Mitarbeiter einsetzen. Natürlich kannst du auch Mitarbeiter mit Schwerbehinderung auch intern einsetzen, auch da Arbeitsplätze schaffen. Da war auch ganz interessant, dass man durch gewisse Förderungen auf einmal auch wieder Dienstleistungen anbieten kann, die vorher nicht mehr wirtschaftlich darstellbar waren. Als Beispiel jetzt mal, eine Spedition hat normalerweise keine Kurierfahrten mehr gemacht, weil die Kurierfahrten sich nicht mehr gerechnet haben, weil die Kosten für einen Fahrer, den man dann hatte, einfach nicht mehr darstellen ließen und die Kunden es nicht mehr bezahlen wollten. Beziehungsweise war es ein Service teilweise, der einfach dann zu teuer war. Und da weiß ich zum Beispiel, dass man das zum Beispiel durch eine Förderung dann auf einmal wieder darstellen konnte, weil es preislich sich wieder darstellen ließ. Ne? Das, also, und das ist ja auch keine schwierige Tätigkeit. Also da kann man dann gucken, dass man da jemanden findet, der einen unterstützen kann. Nur mal uns so ein paar Denkanstöße zu geben, was es für Möglichkeiten geben könnte, um ja auch dem einen oder anderen die Chance zu geben, auch Arbeitsplätze zu schaffen.
Ja, absolut. Also das muss man sicherlich ein wenig ganzheitlicher und vielleicht auch strukturiert angehen. Erstmal die Frage stellen, möchte ich das? Und das scheint ja, wie du auch aus deiner Erfahrung berichtest, durchaus ein Modell zu sein, das sehr erfolgreich funktionieren kann. Siehe da der Kollege von Staat NRW, der es geschildert hat. Und wenn man das dann in der Tat dann auch kombinieren kann mit öffentlichen Unterstützungen, Hilfsgeldern und sonstigen integrativen Maßnahmen, kann das ja eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Zwar einen für den Staat, der natürlich dann schaut, dass sich die Arbeitslosenquote dann verringert, dann Mitarbeitern ein Lohn und Brot gebracht werden. Auf der anderen Seite natürlich für den schwerbehinderten Menschen, dass er dann einen Job findet und natürlich auch für den Dienstleister, der dann in oder extern natürlich neue Kapazitäten aufbauen kann, um diese dann zu verlassen oder dann eben auch im internen Bereich, wie du gerade gesagt hast, zu beschäftigen. Sei es mit Fahrten, die dann übernommen werden, sei es dann auch mit ja jegliche andere Art der Tätigkeit auch im internen Bereich, ne, die jetzt ja auch nicht zwingend körperlich belastend sein muss, wenn man dann da irgendwas im Büro macht.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nur einfach mal drüber nachdenken. Und ich weiß, es gibt genügend Fördertöpfe, die häufig überhaupt nicht richtig ausgenutzt werden, weil ja man gar nicht darüber informiert ist. Ne? Gibt ja auch für Fortbildung gibt es Fördertöpfe, Wegegeld oder wie das, glaube ich, Wegetagegeld, weiß ich nicht genau, wie das. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Töpfe, die man angreifen kann. Und das gibt es bei Weiterbildung und es gibt es auch in dem Bereich, wenn man Schwerbehinderte beschäftigt, gibt es ja auch die Möglichkeit des Zuschusses, teilweise auch lebenslang. Also da gibt es also wirklich schöne Modelle. Macht euch mal darüber schlau. Und beschäftigt euch damit und dann wird man sicherlich auch da Anreize auch finden, die dann auch eine Beschäftigung auch ermöglichen. Ne? Weil wir denken, auch ich habe keine Ahnung davon, dann lasse ich lieber die Finger da weg. Ne? Wie sieht das mit Toiletten intern aus? Muss ich dann auch eine Behindertentoilette haben und so? Das sind wahrscheinlich so die ersten Fragen, die sich dann Leute stellen. Aber da wird es ja sicherlich auch Lösungen geben und das sicherlich Förderung geben, weil man will es den Leuten ja auch erleichtern, dass sie wieder in den Job kommen. Dafür ist das ja auch gedacht. Ne? Und dass die Leute sich mal darüber... Ich finde es halt schade, wenn es immer über Ausgleichsabgabe gibt, da kommen wir auch immer die, ach, wir könnten ja auch mal jemanden mit einer Schwerbehinderung einstellen. Ne? Also macht euch doch mal vorher da Gedanken. Nicht nur, weil es halt eben eine Gebühr kostet.
Ja, ich finde vor allem, dass man da etwas unbefangen damit umgehen muss und dann auch gewisse vielleicht Vorurteile, Ressentiments ablegen muss und das nicht immer direkt als eine Belastung ansieht und sagt, das gibt bei mir nur Scherereien, wie du gerade gesagt hast, weil ich dann für einen behindertengerechten Aufbau in meinem Unternehmen oder meinem Betrieb sorgen muss, sondern man sollte auch das ganz objektiv mal berücksichtigen und dann schauen, ob man da nicht auch gewissermaßen für sich als Unternehmen in der Außendarstellung, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht gewisse Opportunitäten für sich fruchtbar machen kann. Wir wissen alle, dass gut Arbeitskraft oder Menschen am Arbeitsmarkt wird rarer, wird immer rarer werden und die Zeitarbeit hat sich ja in der Vergangenheit auch schon sehr verdient gemacht um die Integration, insbesondere von ausländischen Mitarbeitern, die dann integriert wurden in den Arbeitsmarkt. Warum soll das nicht genauso gut mit behinderten oder schwerbehinderten Menschen funktionieren? Also da meine ich, muss man mal einen unbefangenen oder vorurteilsfreien Blick auf das Ganze haben und sich da mal entsprechend schlau machen und informieren, was man da machen kann oder was man auch eben nicht machen kann. Aber nicht das von vornherein so wegzuwischen, zu sagen, nee, das ist alles zu aufwendig und zu mühselig und whatever, sondern das wirklich mal auf sich wirken lassen, sich dazu informieren, beraten zu lassen, gerade auch von den öffentlichen Stellen, Bundesagentur für Arbeit und so weiter, Integrationsämter, die da sicherlich dankend solche Impulse aufnehmen. Und das sollte man durchaus mal in das unternehmerische Visier nehmen, meines Erachtens.
Und ist ja jetzt auch durch die Möglichkeit des Homeoffice, was ja früher in unserer Branche sehr verpönt war, was ja mittlerweile ja schon gut und häufig genutzt wird, ist natürlich das natürlich auch eine gute Möglichkeit, um auch dieses barrierefrei und vielleicht arbeitsplatzgerechte Bedingungen zu schaffen. Vielleicht ist das im Homeoffice auf jeden Fall möglich. Ne? Also auch das wäre ja nun mal eine denkbare Aufgabe. Und auch nicht wenn ich jemanden schwerbehindert beschäftigt, heißt es auch nicht jedes Mal in dem Auto, dass ich da besondere Vorkehrungen treffen muss. Vielleicht ist die Behinderung ganz woanders. Ja, jemand, der schlecht hört, obwohl der weiß ich nicht, ob der Auto fahren darf. Das ist jetzt wieder Graubereich, wo ich das nicht weiß. Aber es muss ja nicht unbedingt dann sein, dass ein komplettes Auto auch wieder umgebaut werden muss, sondern vielleicht kann man ja trotzdem Auto fahren, ist aber nur vielleicht im Gehen ein bisschen eingeschränkt oder so. Also da gibt's auf jeden Fall.
Ja, aber da war das ja eine ganz interessante Erwägung, Daniel, ne? Gerade in Kombination mit Homeoffice für interne Tätigkeiten oder auch im externen Bereich, wo es dann um Verwaltungstätigkeiten geht, wo es dann um Überlassung geht und dann der Kunde auch dann aufgeschlossen solchen Möglichkeiten und Strukturen gegenübersteht. Ja, also da gibt es, glaube ich, mannigfaltige Ideen, Gedanken, die man dann durchaus mal aufgreifen kann, um das mal irgendwie in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Gerade weil alle ja, klar, gerade ist es ein bisschen schwierig, Auftragslage und so weiter. Aber wenn man dann mal 2 Jahre zurückdreht, da haben ja alle händeringend gesucht. Ne? Und das wird ja wieder anziehen. Das heißt, der Bedarf wird wieder kommen. Und warum nicht dann auch in diese Richtung das mal entwickeln? Und dann haben wir zumindest mal hoffentlich den einen oder anderen Impuls gesetzt, sich mit diesem Szenario vertiefend zu befassen, um dann auch gerüstet zu sein, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und wenn es dann eben die Mehrbedarfe gibt.
Hm. Ist ja, aber du kommst ja durch eine andere Tür rein, ne? Ist ja, wenn du mit diesem Thema und den Kunden auch ansprichst und den Vertrieb auch gehst, glaube ich, könnten die Gespräche anders laufen und wenn man nachher feststellt, okay, es ist da nicht realisierbar, aber ist vielleicht dann auch jemand ohne Einschränkung dann einsetzbar, kann man darüber dann auch durchaus Vertrieb machen und öffnet sich auch mal einem Thema, was vielleicht auch ein bisschen totgeschwiegen wird und wo der ein oder andere Ansprechpartner dann doch nicht so schnell auflegt, sondern sich damit auch beschäftigt und man da vielleicht einen anderen Ansatz findet. Okay. Alex, wir wollten das Thema ja heute auch nicht allzu groß da aufhängen. Ich glaube, haben wir noch was vergessen? Du hast gesagt, also ab 20 Mitarbeitern ist es 5%. Haben wir noch irgendwas Grundsätzliches, Wichtiges vergessen zu dem Thema?
Ja, das Thema Schwerbehinderung ist natürlich sehr vielseitig, ja auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht, aber das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, es war wichtig, dass wir hier den einen oder anderen Impuls gesetzt haben als Anregung und alles Weitere verarbeiten wir dann in zukünftigen Podcast-Folgen.
Genau, ja, das könnte man ja auch, wenn da Interesse ist, wie es aussieht, Kündigung, auch das ist sicherlich ein Thema, könnte eventuell mal sein, wie das funktioniert. Auch da habe ich schon im Podcast mal drüber gesprochen, am Rande, auch das ist halt möglich, dass ja auch so ein, ich will nicht sagen, wie so ein Stigmata ist. Man denkt, wenn man jemanden mit einer Schwerbehinderung hat, dass man den nie wieder freisetzen kann. Ne? Also wenn es nicht passt, dann muss man auch da Lösungen finden und da gibt es auch Lösungen. Integrationsamt muss dann, glaube ich, immer angesprochen werden. Aber das könnt ihr auch, wenn ihr das möchtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Na, wer sich da auch berufen fühlt, wir können auch gerne zu dritt mal da einen Podcast machen, wer da auch Erfahrungswerte hat oder jemand kennt beim Integrationsamt, der Lust hat, mal hier vor die Kamera zu kommen, vors Mikro. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, Alex, dann haben wir auf jeden Fall die Frage, die im Club gestellt wurde, beantwortet. Es zählt also nicht da rein, es ist keine Doppeltveranschlagung dann dabei, sondern es zählt dann jeweils entweder beim Entleiher oder bei der Zeitarbeitsfirma, wo der Mitarbeiter auch eingestellt wird. Dort zählt das dann auch. Und was auch noch ganz interessant war, man kann auch Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten bei sich arbeiten lassen. Auch das wird dann auch irgendwie angerechnet. Auch das ist eine Möglichkeit, mit der man sich beschäftigen muss, aber auch da stecke ich nicht tief genug drin, aber da könnt ihr auch gerne mal fragen. Und wer zu einer Behindertenwerkstatt da mal Kontakt hat, der weiß, dass das ja auch möglich ist. Ich weiß, mein alter Arbeitgeber hat immer Arbeiten auch von denen leisten lassen, von Behindertenwerkstätten und hat so auch nicht nur die Abgabe, sondern hat auch da was Gutes getan. Und ich weiß, das funktioniert auch ganz gut. Gut, Alex.
Daniel.
Wir sind gespannt, was uns als nächstes Thema erreicht. Ich fand's wieder sehr kurzweilig. Freue mich immer, wenn du zu Gast bist und abschließend, du hast nochmal das letzte Wort.
Ich kann mich nur nochmal bedanken, spannendes Thema und ansonsten habe die Ehre, mein Lieber.
Okay. Gut, in diesem Sinne bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bleib gesund und bis bald.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.